Ja, ich grüße euch auch alle ganz herzlich heute Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich habe euch hier im vollen Bild alle vorhanden. Rechts neben mir ist der Hermann. Und dann kommen Apps, aber da sehe ich momentan noch nichts Besonderes. Ich weiß nicht, ob ihr die gleichen Bilder genauso angeordnet habt. Schön,
Nein.
dass ihr nicht gleich angeordnet. Okay. Aber schön, dass ihr alle da seid und dass wir gemeinsam auf Gottes Wort hören dürfen. Ich hoffe, dass die Stimme gut rüberkommt. Ich habe heute ein Thema, was, denke ich, für viele heute aktuell ist. Und zwar das Thema, was kommt auf uns zu? Ich habe vor kurzem mal einen Hinweis bekommen von Martin Flender. Hallo Martin. Martin hat mir mitgeteilt, so einen Abschnitt, den ich nur ganz kurz zusammenfassen möchte, in der Weise, dass er sagte, wo das in diesem Abschnitt geschrieben war, die Leute vertrauten früher auf den einen Gott. Das war ihre Grundlage. Und dann haben sie den beiseite geschoben und haben gesagt, wir vertrauen der Wissenschaft. Und jetzt plötzlich in dieser Pandemie ist es so, dass plötzlich die Leute merken, die Wissenschaft hat auch nicht alles im Griff. Was kommt auf uns zu? Manchmal hat man den Eindruck, ja, dass wir so leben, als wenn immer alles so weitergeht. Wenn immer alles geht so seinen Schritt weiter und da ändert sich auch nichts dran. Und plötzlich merken wir, es kann sehr schnell sich sehr viel ändern, auch in unserem Leben. Und jetzt ist die Frage eben, was sagt die Bibel dazu? Was sagt die Bibel dazu, dass was eben in der Zukunft auf uns zukommt? Ich habe dazu einige Einheiten. Das hier ist übrigens die erste Einheit der kleinen Bibelschule, die jetzt folgen wird. Was kommt auf uns zu? Und zwar der Blick darauf, dass wir auf ein Reich Gottes warten. Das ist das eine. Das andere aber auch, dass es einen doppelten Ausgang in der Geschichte geben wird. Ich möchte euch mit hineinnehmen in das Alte Testament. Heute ist auch öfters das Alte Testament dran. Und zwar gibt es einen stehenden Ausdruck im Alten Testament, der heißt der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn kommt. Der Tag des Herrn wird einmal kommen. Das wird von verschiedenen Propheten gesagt. Ich gebe euch auch gleich einige Beispiele. Und es ist ganz interessant, wie die Leute damals ticken. Und ich habe mir gedacht, das ist genauso, wie heute die Leute denken. Die Leute dachten damals in Israel, wenn der Tag des Herrn kommt, dann ist alles in Ordnung. Dann hilft er uns. Dann ist Glanz wieder über Israel. Dann geht es wieder bergauf. Und die Propheten oder eine der Hauptaussagen der Propheten in der damaligen Zeit war die, dass sie sagten, Leute, das stimmt, Gott wird einmal kommen und sein Reich aufrichten, aber er wird auch richten. Er wird also nicht nur retten, sondern er wird auch richten. Beides ist da. Und hier sind wir beim doppelten Ausgang der Geschichte. Ich möchte euch mit hineinnehmen in ein Wort aus dem Propheten, Tag des Herrn. Ein Beispiel, der Prophet Amos, er sagt in Amos 5, Vers 18, wehe denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen, wozu soll euch denn der Tag des Herrn sein? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Er geht da auf die Vorstellung der Israeliten ein, wenn Gott kommt, dann geht es uns als dem erwählten Volk gut. Dann ist alles prima. Und die Propheten, eine der Hauptaufgaben der Propheten damals war es, dass sie sagten, Leute, vertut euch nicht, Gott wird kommen, keine Frage. Und er wird sein Reich auch aufrichten. Aber wie wird es dann mit uns sein? Sind wir dann auch wirklich vorbereitet? Ich will jetzt auf zwei Worte auch in diesem Zusammenhang, Tag des Herrn, eingehen, die uns gewissermaßen in das Neue Testament hineinführen. Ein Wort steht im Propheten Maleachi, Kapitel 3. Maleachi, Kapitel 3, die letzten beiden Verse des Propheten. Maleachi lebt ja etwa 400 Jahre vor Jesu Geburt, der letzte Prophet im Alten Testament. Und dieser sagt dort, und achte wieder auf den Tag des Herrn, dort heißt es: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. So sagt es der Prophet Maleachi. Ihr habt hier zwei Dinge, die besonders auffallen. Nochmal eben den Aspekt Tag des Herrn. Und zum anderen verbindet das der Prophet Maleachi mit dem Elia. Jetzt ist es nur so, dass der Elia eigentlich schon 300 Jahre vor dem Maleachi lebte. Also der war schon längst gestorben, der war schon längst da. Also die Frage ist eben da, mit wen meint er jetzt mit dem Elia, der da kommen soll in der Zukunft? Die Erklärung gibt Jesus Christus dann selber in Matthäus 11, Abvers 13. Dort sagt nämlich Jesus, dass der Elia, von dem Maleachi spricht, kein anderer ist als Johannes der Täufer. Johannes der Täufer ist also der Elia, der kommen wird, vor dem Tag des Herrn. Und die Botschaft dieses Elia, in Anführungsstrichen, des Johannes des Täufers, war eben auch: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Jetzt noch einen weiteren Hinweis auf den Tag des Herrn, der kommen wird. Und zwar auch aus dem Alten Testament, Joel, Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Es ist so, dass diese Verse vielen von euch bekannt sein werden, weil sie auch im Neuen Testament genannt werden. Und zwar bei der Pfingstpredigt des Petrus. Petrus nennt diese Verse, um aufzuzeigen, dass das, was an Pfingsten geschieht, schon vom Propheten Joel vorausgesagt ist. Ich zitiere jetzt aus Joel 3. Dort heißt es: Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen, und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde, Blut, Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln oder der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wir sehen also gerade bei dieser Stelle im Propheten Joel, Kapitel 3, dass es hier um eine Teilerfüllung geht. Der Geist Gottes wird ausgegossen, bevor der Tag des Herrn kommt. Also die Gemeinde Jesu bekommt den Geist Gottes, und dann anschließend wird irgendwann der Tag des Herrn kommen. Aber der Tag des Herrn ist nicht jetzt nur, wie es jetzt mehr die Propheten betont haben, ein schrecklicher Tag, sondern es gibt eine Chance. Es heißt ja hier auch beim Propheten Joel schon: Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Es gibt eine Rettung, wenn ich diesen Gott anrufe. Ich denke, das ist typisch, wie es damals in Israel war, so auch für uns heute. Ihr wisst ja, dass ich aus dem Rheinland komme, und im Rheinland wird ja der Karneval gefeiert. Und es ist so, dass man da immer so den Eindruck hat, wenn man da sich in dieser Umgebung befindet: Ja, es kommen ja alle sowieso in den Himmel. Gibt ja so ähnliche, geradezu Karnevalslieder. Wir kommen alle in den Himmel, und die Engel, die singen dann alle, und das wird alles irgendwie dann da so im kölschen Bereich dann irgendwo dann so auch dargestellt. Ich war nie ein Fan von Karneval, das nur nebenbei, aber es ist interessant, wie die Leute ticken. Sie sagen ja auch, wenn mal alles hier vorbei ist, kommen wir alle in den Himmel rein. Dann ist alles gut. Übrigens auch eine Aussage unserer Zeit, die immer wieder auf uns zukommt. Ja, es gibt heute Probleme, aber es wird alles gut. Es wird alles gut. Die Bibel sagt, es wird nicht alles gut. Gott gibt eine Chance. Das ist richtig. Aber es gibt einen doppelten Ausgang der Geschichte und den zeigt uns eben die Bibel auf. So haben wir die Situation, dass es damals vor 2700 Jahren, wo zum Beispiel der Prophet Jeremia auch unterwegs war, 600 Jahre vor Christus, dass die Situation ähnlich ist wie heute. Alles wird gut und wir machen einfach so weiter. Ich gehe jetzt einfach einen Schritt weiter und verbinde jetzt also diesen Tag des Herrn, das habt ihr gerade jetzt so mitbekommen, der Tag des Herrn, ein Wort aus dem Alten Testament, ein stehender Begriff, der sehr einseitig ausgelegt wurde vom Volk Israel, dagegen arbeiteten die Propheten. Dann merken wir, dass dieses Wort ist, Tag des Herrn übernommen wird vom Alten Testament ins Neue Testament, Prophet Maleachi und Joel, wie sie übernommen werden und wie jetzt eben auch wir beim Reich Gottes angekommen sind, Reich Gottes, und das Reich Gottes in Verbindung gesetzt wird mit dem Messias. Also der Tag des Herrn ist nahe auch mit dem Reich Gottes zu verbinden. Ja, der Johannes der Täufer, möchte ich einfach noch nach setzen einfach. Johannes der Täufer sagt ja, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe beigekommen. Da spricht er vom Reich Gottes. Der Maleachi kommt einmal der Elia. Und Jesus sagt, der Elia ist Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer spricht vom Reich Gottes. Also Tag des Herrn und Reich Gottes hängen ganz nah zusammen und jetzt die Verbindung zwischen dem Reich Gottes und dem Messias. Dieses wird uns besonders aufgezeigt im Propheten, vom Propheten Nathan im Zusammenspiel mit David. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, so heißt es ja auch in der Bibel. Und es war so, dass dieser David dann, als langsam sein Leben zu Ende ging, er sagt, jetzt will ich noch was Großartiges tun, jetzt will ich in Gott einen Tempel bauen. Bisher war er ja in der Stiftshütte, besonders gegenwärtig. Dieses Haus, dieses Zelt, wo eben Gott besonders gegenwärtig war und sich besonders dem Volk Israel offenbarte. Und jetzt sagte David, er soll es besser haben. Ich will ihm ein Steinhaus bauen. Was Schönes, was Großes, was Stabileres. Und dann sagt der Prophet Nathan zu David, nein. Du sollst Gott kein Haus bauen. Wie? Kein Haus bauen, der nach dir kommt. Der wird mir ein Haus bauen. Aber ich werde dir ein Haus bauen. Wie? Gott wird mir ein Haus bauen. Ich habe doch schon ein Palast. Ja, ich werde dir ein Haus bauen. Das bezieht Gott auf das Geschlecht Davids. Gott
Ja.
wird das Geschlecht Davids gebrauchen und aus diesem Geschlecht Davids aus wird der Messias kommen. Ich werde dir ein ewiges Haus bauen, so heißt es dort, 2. Samuel 17. Da heißt es am Schluss, Vers 13, und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig, ewig. Wir merken, dass das schon über sein Nachfolger Salomo hinausgeht. Salomo war auch einer, der regierte, der den Thron Davids aufnahm, aber der dann auch irgendwann starb. Aber hier wird von ewig gesprochen. Hier geht es über Salomo hinaus. Das haben die Israeliten sehr gut verstanden. Und immer wieder kamen die Propheten und sagten dann, ob es jetzt der Jesaja war oder der Jeremia war, sagten, aus dem Stamm Davids heraus wird der Messias kommen, wird der Retter, der Beauftragte Gottes kommen, um das Neue eben auch zu schenken, um Rettung zu schenken, um Hilfe zu geben, der kommt aus dem Geschlechte David. Zum Beispiel Jesaja 9, da heißt es ja, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Und dann später heißt es, groß ist die Herrschaft der Friede und kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. So zum Beispiel. Also, wir kommen vom Alten Testament her, der Tag des Herrn. Dann merken wir, dass das eine ganz enge Verbindung hat, dass der Tag des Herrn eine ganz enge Verbindung hat zu dem Reich Gottes. Das Reich Gottes wird in Verbindung gesetzt mit dem Messias, der kommt, der aus dem Geschlechte Davids kommt. Und dann haben wir noch eine ganz interessante Weissagung aus dem Propheten Daniel, Prophet Daniel, Kapitel 2, Vers 44. Dort ist eine Prophetie, die im Zusammenhang gesagt wird mit einem Traum, den der König Nebukadnezar aus Babylon hatte, den kein Mensch deuten konnte, von einem großen Bild, von einer großen Statue aus verschiedenen Materialien. Und plötzlich ist es so, dass der Nebukadnezar sieht, da kommt ein großer Stein runter, der zerschlägt dieses Standbild. Und keiner aus seinem Reich Babylon kann diesen Traum deuten, außer eben Daniel. Daniel 2, dort wird uns diese Geschichte berichtet. Und dann heißt es einfach, dass Daniel eben deutlich macht, hier in diesem Zusammenhang ist es ein Stein, der kommt, der all diese Reiche dieser Welt vernichten wird.
Hallo zusammen. Na gut. Geht's auch gut? Ist die Qualität einigermaßen?
Ja.
Na, also,
Ja, genau.
seid ihr überhaupt noch alle da? Also, ja, machen wir einfach jetzt mal so weiter. Vielen Dank, Hermann, für deinen Einsatz. Es hat dir mindestens so viele Nerven gekostet wie mir. Schön. Jetzt machen wir einfach mal weiter. Vielleicht noch mal so zum Einstieg. Es geht um die Frage, was kommt auf uns zu? Da merken wir, dass oft gesagt wird, ja, weiß ja keiner genau und so. Und wenn, dann sind wir alle im Himmel. Und wir merken, dass das eben Gott so nicht sagt, dass wir das in der Bibel so nicht finden. Wir kamen über den Tag des Herrn, über das Reich Gottes zu Messias. Und jetzt waren wir zuletzt bei dem Propheten Daniel gewesen, der deutlich sagt, dass eben die Reiche dieser Welt eben zerstört werden. Dass in diesem Bild gesprochen, das eben der Prophet Daniel eben damals dann so mitbekam, heißt es eben, dieser Stein zerschlägt die Reiche dieser Welt und Gott von seiner Seite richtet ein ewiges Reich auf. Das wird uns im Propheten Daniel eben vor Augen gestellt. Könnt ihr nachlesen, Daniel 2, die Verse 44 bis 45. Wer ist dieser Stein? Man kann diesen Stein sehr wohl auf Jesus Christus deuten, weil eben dieser Stein, von diesem Stein schon gesprochen wird im Neuen Testament, Jesus selbst, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, so heißt es in Matthäus 21, Abvers 42, den Baustein, den die Leute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Also wir merken, also hier spricht Jesus auch von diesem Stein und wenn wir weiterlesen, merken wir, dass dieser Stein eben auch ein Stein sein wird, an dem viele scheitern werden. Das vielleicht einfach mal so in diesem Zusammenhang. Vorausgesagt, also im Alten Testament, wir haben jetzt miteinander die Propheten miteinander so ein wenig bedacht. Jetzt kommen wir zu Jesus Christus und zu Johannes dem Täufer eben selber. Da fällt auf, dass Johannes der Täufer und Jesus Christus dieselbe Botschaft hatten. Nämlich die Botschaft, tut Buße, denn das Himmelreich oder das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Jesus oder Johannes der Täufer sagt es in Matthäus 3, Vers 2 und Jesus sagt es in Matthäus 4, Vers 17. Also genau die gleichen Aussagen von beiden. Von Johannes dem Täufer, dem, man könnte sagen, auf dem letzten Propheten des Alten Testamentes und jetzt Jesus, der dieses Wort eben aufgreift. Wir merken, Jesus tritt auf und sagt, jetzt ist es bald soweit. Das Reich Gottes beginnt. Aber in dem Zusammenhang sagt er nicht, dann wird einfach alles gut, sondern er sagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Tut Buße, das habe ich immer wieder auch so zum Ausdruck gebracht, ist, dass es nicht darum geht, dass man jetzt irgendwas abbüßen muss. Also man hat was Schlechtes getan und wir haben ja alle mal was Schlechtes getan und dann mache ich jetzt eben was Gutes und das wiegt das Schlechte wieder auf und dann bin ich wieder so im grünen Bereich. Das sagt Buße nicht. Also ich kann nicht einfach dadurch, dass ich mal wieder was Gutes tue, das Schlechte in meinem Leben gewissermaßen abbüßen. Sondern Buße bedeutet, das ist das, was letztlich dieses Wort sagt, ist, dass ich mein Leben wieder ganz neu auf Gott ausrichte. Dass ich sage, Gott, ich möchte wieder dich in der Mitte meines Lebens haben. Es geht mir darum, dass du Gott wirklich jetzt mein Leben bestimmst. Dass ich nicht jetzt nur frage und sage, Herr, du kannst mir in diesen Dingen helfen, bitte hilf mir darin, ich müsste noch dieses haben und jenes haben, sondern dass ich frage, Gott, was willst du eigentlich aus meinem Leben haben, von meinem Leben haben? Was ist dir eigentlich wichtig in meinem Leben? Was ist in meinem Leben dran, was ich tun sollte? Ja, wir merken, dass es ganz genau umgekehrt ist, wie wir oft auch in unserer Beziehung zu Gott unser Leben gestalten, dass wir immer sagen, Gott ist dazu da, unsere Wünsche zu erfüllen, uns zu helfen, uns zu heilen. Gut, das macht er auch immer wieder, keine Frage. Aber es geht hier darum, dass wir erst einmal bereit sind, Gott in die Mitte unseres Lebens zu stellen. Das bedeutet eben Buße tun, sich neu ausrichten auf Gott. Dieses Wort könnte man auch übersetzen mit Sinnesänderung. Ich mein Denken richtig wieder neu auf Gott aus. Er ist der, der eben jetzt entscheidend für mein Leben ist. Wenn man jetzt fragt, was bedeutet das eigentlich so im Einzelnen, mich auf Gott ausrichten, ja, was ist das? Dann haben wir da auch in der Bibel wunderbare Hinweise, zum Beispiel die 10 Gebote, die uns in der Bibel gegeben sind. Du sollst Gott, dein Herrn, alleine anbeten, heißt es dort. Schon ein klares Wort, nicht das Geld anbeten, den Wohlstand anbeten, mich selber anbeten, sondern Gott anbeten. Ja, er ist das Zentrum, nicht ich, nicht irgendwelche Dinge, sondern Gott ist das Zentrum meines Lebens. Das ist das eine oder dann eben die weiteren Gebote. Du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen, du sollst kein Falschzeugnis reden. Da wird schon ein ganzes Spektrum aufgezählt, was es heißt, eben Gott wieder in die Mitte meines Lebens zu setzen. Jesus hat das noch einmal neu aufgegriffen, indem er sagt, wenn du Gott liebst und wenn du deinen Nächsten liebst, dann hast du letztlich diese oder dann erfüllst du diese Gebote. Ja, das heißt also ganz konkret, in meiner Liebe zu Gott und in meiner Liebe zu dem Nächsten werde ich diese Gebote halten. Nicht die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten ersetzt die Gebote, sondern indem ich Gott liebe und den Nächsten liebe, tue ich die Gebote Gottes. Das ist ganz wesentlich, weil heute oft dieser Begriff der Liebe sehr weit gefasst wird, so vorsichtig formuliert. Aber Jesus hat nie die Gebote, die 10 Gebote aufgelöst, sondern er hat sie nur zusammengefasst, einfach in diesem Liebesgebot. Dann haben die Apostel ja noch einiges dazu gesagt, wie sollen wir leben? Wir sollen leben als Leute, die eben in der Liebe, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, all diese Dinge, das gehört dann eben dazu, dass wir sagen, so wollen wir leben, weil Gott es möchte. Ja. Weil Gott das möchte, wollen wir eben so in dieser Weise, es ist unser tiefer Wunsch, unsere tiefe Sehnsucht, weil wir Gott in die Mitte unseres Lebens stellen, dass wir Gott lieben, ihm die Ehre geben, dass wir keine anderen Götzen anbeten auf der anderen Seite, aber mit den Menschen so umgehen, wie Gott es eben möchte in unserem Leben. Das ist ein Ausdruck, wie ich eben wieder neu Gott in die Mitte meines Lebens eben stelle. Reich Gottes, Jesus, als er auf dieser Erde war, sagte nicht nur, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, sondern er sagte auch, das Reich Gottes ist mitten, bereits mitten unter euch. Das könnt ihr nachlesen in Lukas 17, ab Vers 20. Dort wird er gefragt, wann wird denn das Reich Gottes dann mal so kommen? Dann sagt er, Leute, schaut nicht nach links und rechts und hin und her, sondern das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das bedeutet, mit anderen Worten, bedeutet das eben mit mir, mit Jesus Christus, ist das Reich Gottes bereits auf dieser Erde. Es ist bereits mitten unter euch. Also, wir haben also die folgende Situation, dass auf der einen Seite es so ist, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. In Jesus hat es damals schon begonnen. Heute dürfen wir schon in dieses Reich Gottes hineinkommen. Das wird deutlich zum Beispiel auch an dieser Geschichte mit Nikodemus, mit dem Jesus ja im Gespräch war. Wenn du nicht von oben geboren wirst, kannst du nicht in das Reich Gottes kommen. Also er konnte in das Reich Gottes kommen, von oben geboren, das heißt mit dem Geist Gottes beschenkt. Den Geist Gottes bekomme ich nach Johannes 7, Vers 39, eben durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist wieder dieser Bezug, oder Galater 3, Vers 14. Wir merken also, hier sagt Jesus, du kommst in dieses Reich Gottes heute schon rein. Heute schon. Es hat mit mir angefangen. Du kommst heute schon rein, wenn du an mich glaubst, wenn du mir vertraust, dann darfst du wissen, dass du in das Reich Gottes gekommen bist. Jesus hat das einmal auch sehr deutlich gesagt, dass er Zentrum ist dieser Frage nach dem Reich Gottes. Im Johannesevangelium, Kapitel 15, dort sagt er einmal ab Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Also Leute, die ihr Leben ganz neu auf Gott ausrichten. Die sagen, ich möchte mit dir mein Leben gestalten. Total. Da sagt Jesus, für die gebe ich mein Leben. Jetzt wird vielleicht jemand sagen, Moment, er hat doch sein Leben für alle Menschen gegeben. Das stimmt, natürlich, aber für die wird es eben fruchtbar. Für die wird es fruchtbar. Die, die eben ganz bewusst ihr Leben ganz auf Gott ausgerichtet haben, aber dann doch merken, es fehlt so komplett gut, so wie Gott es in seiner Ganzheit fordert, kann ich nicht sein. Und dann sagt Jesus, das tue ich für euch. Jesus stirbt dann am Kreuz für unsere Schuld. Hier kommt dann sehr schnell der Einwand in diesem Zusammenhang, dass gesagt wird, ist denn so ein Opfer, dass einer sterben muss für mich? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ist das nicht ein bisschen hart? Und so. Mir begegnete das auch in meinem Dienst schon mal. Ich erinnere mich, vielleicht habe ich dieses Beispiel auch schon erzählt, dass ich bei einem Hausbesuch bei einer Glaubensschwester dann auf einen Besuch traf, der gerade da war. Und die Frau sagte dann, wissen Sie, das ist ja schrecklich, dass man gerettet sein soll durch einen, der da so grausam am Kreuz gestorben ist. Das Blut und das ist ja alles so eklig, das so unästhetisch, das ist doch nichts für mich irgendwie. Aber woran liegt das, dass wir das so schwierig empfinden? Vielleicht auch wir auch sagen, ja, wir haben uns daran gewöhnt, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, aber warum eigentlich so scharf? Warum muss es so scharf sein? Es sind wohl zwei Punkte, die da hineingehören. Und zwar einmal, dass wir zwei Dinge unterschätzen. Einmal, der eine Punkt ist die Heiligkeit Gottes. Und da bin ich dankbar für das Wort, das vorhin Roland gelesen hat aus Jesaja 6, wo es dort heißt, vor dem Thron Gottes, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr. Ich denke, das ist ein Moment, der uns, ja, wo es uns ganz schwer fällt, das wirklich so nachzuvollziehen, dass Gott wirklich so der ganz andere ist, das heißt auch heilig, der ganz andere, man könnte sagen, der reine ist, der Allmächtige. Er ist einfach der ganz andere. Wir sind nicht allmächtig, wir sind nicht rein, wir sind es einfach nicht. Und da kann ich mich auch anstrengen, wie ich will. Da kann sich auch der Frömmste anstrengen, wie er will. Es reicht letztlich nicht. Diese Heiligkeit Gottes, das ist das eine, die eine Seite, die wir oft unterschätzen, so empfinde ich, auch ich. Und auf der anderen Seite eben meine Sündhaftigkeit auf der anderen Seite. Da sagen die Leute wieder, ja, redet er wieder von der Sünde. Schon wieder immer so negative Ausdrücke. Ja, aber es ist wirklich das Problem. Mir ist gar nicht bewusst, dass ich wirklich Sünder bin. Es ist einfach so, dass ich jemand bin, der denkt, naja, ist doch alles so gut, soweit so gut. Ne? Der Hermann ist ganz nett und ich bin auch ganz nett. Muss eigentlich ganz gut gehen, so mit uns. Wenn wir aber dann den Maßstab Gottes anlegen, zum Beispiel Jakobus, Kapitel 2, Vers 10, da sagt Jakobus, wenn du das ganze Gesetz hältst und sündigst an einem Punkt, dann bist du am ganzen Gesetz schuldig. Dann sage ich mir jetzt, dann kann ich mich jetzt ja verabschieden. Ne? Dann habe ich keine Chance. Merkt ihr, wir dürfen nicht von uns, von unseren Gefühlen ausgehen. Wie empfinde ich mich? Wie bin ich denn so? Und es gibt ja Leute, die sind ja noch viel schlimmer als ich. Eine Schuld schon trennt mich von dem lebendigen Gott. Naja, gut, und da sage ich mir, dann habe ich keine Chance, das ist ja klar. Wir merken also, Jesus stirbt für die Leute, die sagen, wir wollen ganz neu mit Jesus Christus oder mit Gott leben, unser Leben ganz neu auf diesen einen Gott ausrichten. Natürlich stirbt er für alle, aber für die wird es fruchtbar. Das ist ganz entscheidend. Ich brauche diesen Jesus Christus, auch wenn das Kreuz nicht ästhetisch war. Auch wenn es manch einen vielleicht ekelt vor dem Schweiß, vor dem Blut, vor dem Todesgeruch, der da war. Aber Jesus stirbt einfach, gibt sein Leben dahin, damit ich eine Chance habe. Das wird deutlich im Hebräerbrief auch nochmal dann zum Ausdruck gebracht, dass wir jetzt durch dieses Opfer Jesu den wunderbaren Zugang haben zu der Gegenwart Gottes, in die Gegenwart Gottes hinein. Im Alten Testament war es so, dass von der Stiftshütte, von der wir vorhin schon gehört hatten, dieses Zelt, das ja aus zwei Kammern bestand, aus dem Heiligen und aus dem Allerheiligsten, dass in das Heilige keiner rein durfte, weil in der Gegenwart Gottes konnte kein Mensch bestehen, haben wir auch gerade vom Propheten Jesaja, Kapitel 6, ja auch gehört. Ja, keiner kann vor Gott bestehen. Jesaja merkt, ich vergehe vor Gott. Nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester, weil Gott es einmal im Jahr erlaubte, durfte der hohe Priester in das Allerheiligste rein und nahm das Blut von Tieren und sprengte es auf den Gnadenthron, so hieß das. Das war der Deckel der Bundeslade, darin waren die 10 Gebote ursprünglich drin. Mit anderen Worten sagte hier der hohe Priester, Gott, wir sind an allen Geboten schuldig geworden. Ja, das war ein symbolischer Akt, der sprengte das Blut darauf. Wir sind schuldig geworden an dir. Und interessant ist auch, dass nicht nur er für das Volk allgemein die Schuld sühnte durch dieses Opfer, sondern dass er vorweg erstmal für sich selber die Schuld sühnen musste, mit einem speziellen Opferakt. Das ist ganz interessant, auch der hohe Priester konnte vor Gott nicht bestehen. Also wir merken, es war eine total schwierige Situation, weil deutlich wurde, das Verhältnis zwischen Gott und Mensch ist kaputt und wir können vor Gott nicht bestehen. Und jetzt heißt es plötzlich im Hebräerbrief, Wir haben in Hebräer 10, Abvers 19, dort heißt es dann, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Wir dürfen also durch das Heilige, durch den Vorhang durch, in das Allerheiligste gehen, das ist das Bild, und dürfen so direkte Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist etwas ganz Großartiges, was ich einfach wissen darf. Das heißt also, ich darf, indem ich Jesus Christus annehme, darf ich wissen, ich bin in der Gegenwart Gottes. Ich darf heute schon mit Gott leben, in seiner Gemeinschaft leben. Er ist da, er führt, er leitet mich, er ermutigt mich in meinem Leben. Das ist einfach fest. Und das hat Jesus Christus erworben. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, so viele Jesus eben aufnahmen, denen gab er die Macht, das Recht, die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Das ist eine wunderbare Sache. Herr, ich darf zu dir kommen, Herr Jesus, und du öffnest mir das Reich Gottes. Du öffnest mir das Reich Gottes. Jetzt noch die Frage, wie lebe ich im Reich Gottes? Das möchte ich jetzt nur ganz kurz noch ansprechen. Also wenn ich dann ins Reich Gottes gekommen bin, durch Jesus Christus, der mir die Tür zum Himmel geöffnet hat, dann hat sich auch etwas in meinem Leben hier und heute zu verändern. Und das macht die Bibel sehr deutlich. Paulus ist da ein gutes Beispiel aus dem Galaterbrief, Galater 2, Vers 20. Da heißt es, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Was ich jetzt noch lebe, sagt Paulus, lebe ich für Jesus. Der hat sich ja für mich hingegeben. Und weil sich Jesus für mich hingegeben hat, will ich jetzt auch mich für ihn hingeben. Er soll der Herr meines Lebens sein. Das ist das, worauf es jetzt ankommt in meinem Leben. Paulus im gleichen Brief, Galaterbrief Kapitel 5, Abvers 22, da wird noch etwas sehr Wesentliches in diesem Zusammenhang gesagt. Da steht eben dieses relativ bekannte Wort, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut und Selbstbeherrschung. All diese Dinge, da sagen wir ja auch wieder so Sachen, da muss ich mich jetzt ein bisschen quälen und vielleicht jetzt anfangen, mich aus mir was rauszupressen. Ich will ja ein richtiger Christ sein. Jetzt muss ich also mich anstrengen. Und dann kommen viele Menschen, auch viele Christen, in einen Krampf hinein. Weil sie sagen, oh, ich muss jetzt ja besser werden und ich habe ja Jesus angenommen. Und dann wird das ganze Christenleben zu einem Krampf. Und genau das, sagt Paulus, soll es nicht sein. Denn die Frucht, die jetzt kommen soll, weil ich aus der Beziehung mit Jesus Christus heraus lebe, ist eine Frucht, die der Heilige Geist wirkt. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Nicht die Frucht meines Willens, die Frucht meiner Kraft, meiner Willensstärke oder so etwas. Ja, natürlich soll ich es wollen und will ich ja auch. Aber letztlich ist es der Geist Gottes, der mich verändert, Schritt für Schritt. Also christliches Leben ist kein Krampf. Und wenn es bei dir ein Krampf ist, das christliche Leben, dann will ich vorsichtig sagen, hast du einen wesentlichen Aspekt vielleicht noch gar nicht kapiert, dass es der Geist Gottes ist, der dein Leben verändert. Das heißt praktisch, wenn ich zum Beispiel das Problem habe, einem anderen Menschen zu vergeben, und Vergebung ist ja mit das Schwerste im Leben, einem anderen Menschen zu vergeben, der mir schwer zugesetzt hat, das ist gar keine Frage. Und ich merke, ich bin überfordert, ich würde ja gern, aber ich kann nicht so einfach vergeben. Ja, ich spreche es vielleicht aus, aber es irgendwie hakt es. Dass ich dann vielleicht anfange und sage, Herr Jesus, ich kriege das nicht hin. Ich schaffe das einfach nicht. Es ist für mich zu schwer. Der hat mein Leben kaputt gemacht. Der hat mich zutiefst verletzt. Wie soll ich damit klarkommen? Und Du sagst aber, ich soll vergeben. Ne? Sagt ja auch das Vaterunser. Vergib uns, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, will ich, aber geht nicht so richtig. Und dass ich dann sagen kann, Herr Jesus, ich kann es nicht. Aber ich komme jetzt mit meiner ganzen Schwachheit, mit allem Unvermögen, komme ich zu dir. Und gebe es dir. Und erwarte, dass du damit fertig wirst. Ich schaffe es nicht, aber du wirst damit fertig. Das bedeutet nicht, dass auf einen Schlag dann alles kein Problem mehr ist. Aber vielleicht kann ich dann schon für diesen anderen Menschen, der mir zugesetzt hat, schon mal anfangen zu beten. Vielleicht. Und man merkt, wenn man für einen Menschen betet, dann wird das selten schon ein bisschen anders. Und vielleicht kann ich dann auch schon, wenn er mir vielleicht auf der Straße begegnen sollte, ihn wenigstens freundlich grüßen oder so einen kurzen Gruß ausrichten. Und so Schritt für Schritt, dass ich durch Gottes Kraft herangeführt werde, dass es Schritt für Schritt gelingen darf. Ja, ich möchte nur deutlich machen an diesem einen Beispiel. Es gibt ja viele, viele, viele andere Beispiele, wo einfach da Dinge sind, die ich einfach nicht so richtig unter die Füße bekomme, dass ich wissen darf, Christsein soll kein Krampf sein, sondern ich darf rechnen, dass Jesus auch mit meinem Leben fertig wird. Schritt für Schritt. Und das ist die gute Botschaft. Die eine gute Botschaft ist die, dass Jesus alles getan hat. Also Gott hat es getan in Christus. Dass ich eine geöffnete Tür habe zum Himmel. Dass ich ins Reich Gottes reinkommen darf. Aber Gott hat auch alles getan, damit ich so leben darf, wie er es möchte. Schritt für Schritt. In aller Unvollkommenheit noch. Bitte nicht falsch verstehen. Aber Schritt für Schritt. Immer mehr so leben darf. Merkt ihr, der christliche Glaube gründet sich darauf nicht, was ich tue. Ich kann weder mir die Tür zum Himmel öffnen, das kann nur Jesus. Und ich kann auch nicht einfach mein Leben mal so schnell mal verändern. In manchen Punkten gelingt das vielleicht, aber in manchen Punkten geht es einfach nicht. Und da darf ich mit Jesus rechnen, der mir auch da die Kraft zugibt. So haben wir, wenn wir fragen, was kommt auf uns zu, haben wir diesen doppelten Ausgang der Geschichte. Auf der einen Seite bietet uns Gott einfach dies Großartige an, dass er sagt, ich weiß, ihr könnt alleine die Kurve nicht bekommen, aber ich bin der, der für euch alles gegeben hat. Mein Sohn ans Kreuz. Ich hab's getan. Und dann bin ich auch der euch meinen Geist gibt. Ich tue es und ich tue es immer wieder. Rechne mit mir und mit meiner Kraft. So leben wir als Christen heute schon im Reich Gottes. Das Reich Gottes ist noch nicht vollkommen da. Das wird einmal sich offenbaren, das steht zum Beispiel im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 4, wenn einmal Christus sich offenbaren wird, so sagt dort Paulus, werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Dann ist es soweit, Herrlichkeit, das haben wir hier noch nicht in der Vollkommenheit. Wir dürfen mit Jesus reden, wir dürfen in seinem Wort lesen, wir dürfen seine Gegenwart erfahren, wir dürfen eine Perspektive haben für unser Leben und über unser Leben hier auf dieser Erde hinaus. Wir dürfen seinen Beistand erfahren, alles richtig. Aber Herrlichkeit ist das hier auf dieser Erde auch für Christen noch nicht. Aber ich darf wissen, heute schon gehöre ich dazu, zu diesem Reich Gottes. Das ist wunderbar. Aber das andere gilt eben auch. Es gibt eben einen doppelten Ausgang der Geschichte. Es gibt auch einmal ein Gericht Gottes. Dass ich jetzt nicht ins Gericht Gottes komme, ist nicht deshalb, weil ich so ein guter Typ war. Und weil ich so viel richtig gemacht habe, sondern deshalb alleine, weil Jesus für mich alles getan hat, weil Gott alles für mich getan hat. Deshalb. Von daher ergibt sich auch von diesem doppelten Ausgang der Geschichte, auch für uns Christen, ergibt sich, dass wir sagen, Herr, ich will dir wirklich auch als Christ, der schon lange dabei bin, sagen, Herr, ich will mein Leben immer wieder neu auf dich ausrichten, will wieder neu mich auf dich hinjustieren, Ja, das ist mir wichtig. Und zum anderen aber auch sehen, dass viele Menschen eben noch nicht im Reich Gottes sind. Nicht, weil sie so böse sind und weil sie, und was weiß ich so. Natürlich, wir sind alle Sünder, das ist keine Frage. Das Problem ist aber nicht die Sünde, sondern das Problem ist, dass sie Jesus nicht ergriffen haben. Und darum wird Mission wichtig. Unser Zeugnis für Christus. Dass wir den Leuten Christus lieb machen. Dass es für sie ja, etwas ist, was ihnen, wo sie merken, das tut ihnen gut, wenn sie Jesus kennenlernen. Dorothea und ich, wir sind momentan in Apostelgeschichte dran und schauen uns da so an, wie Paulus auf die Leute der damaligen Zeit eingegangen ist. Wie hat er versucht, den Leuten das Evangelium nahezubringen? Wir fragen noch, wir untersuchen das noch. Und es ist wirklich ein ganz interessantes Thema. Herr, wenn ich dazugehören darf, weil Gott alles getan hat und ich es annehmen durfte, so will ich auch jemand sein, der dies Geschenk weitergibt. Ja, soweit. Vielen Dank. Ich bete noch. Günther hat gesagt, ich soll noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns nicht im Ungewissen lässt, wie alles so weitergeht, sondern dass du letztlich alles in deiner Hand hältst. Alles. Aber dass du nicht nur alles in deiner Hand hältst, auch dies Weltgeschehen, sondern dass du auch alles getan hast, damit wir in Ewigkeit bei dir sein dürfen, durch deinen Sohn Jesus Christus. Wir danken dir da von ganzem Herzen dafür. Wir loben und preisen deinen Namen und lass uns auch ein Zeugnis sein für dich. Lass uns nicht stumm bleiben. Lass uns ein Zeugnis sein für dich zu deiner Ehre. Amen.